Wir können jetzt wahrscheinlich nicht ins Detail gehen, wer jetzt da ganz böse war und die Rahmenbedingungen geändert hat.
Die Wirtschaft bestimmt nicht.
Ist auch, glaube ich, vielleicht nicht nötig. Das kann man ja wahrscheinlich verallgemeinern. Man kann ja auch sagen, selbst wenn es kein böser Wille der Politik ist oder wenn es kein Unfall der Politik ist, dann kann ja auch die Konjunktur, was auch immer, sich geändert haben und plötzlich die Mittel gar nicht mehr dafür, also die Grundlage, die wirtschaftliche Grundlage dann ganz anders sein. Ist damit so dieses Instrument außer Kraft, außer diskreditiert, um wirklich vorwärts zu kommen? Oder wie würden Sie das einschätzen?
Also ich will jetzt mal vorneweg sagen, ich verzichte jetzt auf die Fragestellung, Unterschiede zwischen Rot und Grün rauszuarbeiten. Wer das erwartet, aber habe ich jetzt keine Lust zu, sondern dass die Diskussion uns weiterkommt. Und ich komme gleich zu der Selbstverpflichtungsgeschichte. Aber eines will ich noch sagen zu dem, wie Sie vorher über die Nachhaltigkeitsdefinition geredet haben, also wirtschaftlich, ökologisch und sozial als Dreieck. Meine Erfahrung, gerade mit euch, also BDI und sonstigen Verbänden, ist die, dass die Nachhaltigkeitserfahrung, Definition unendlich als Ausrede benutzt wird. Wenn man gerade nichts Soziales machen kann, redet man von ökologisch und wirtschaftlich. Und können Sie ja mit dem Dreieck spielen. Ich lasse von dem Satz, wer sich nicht ökologisch verhält, kann mittelfristig und langfristig keinen wirtschaftlichen Erfolg haben. Der steht nicht gegen die Nachhaltigkeitsdefinition, sondern es ist, ein Faktum. Es hat damit zu tun, dass Rohstoffe, die die Wirtschaft braucht, endlich sind. Und weil sie endlich sind und weil sie alle wollen und weil sie alle zunehmend wollen, in der globalisierten Welt teurer werden. Ganz einfach. Und deswegen kann man nicht wirtschaftlich handeln, wenn man dieses ignoriert. Da brauche ich auch kein Dreieck, sondern es ist eine einfache, logische Beziehungsgeschichte. Die Frage ist nur, wie schnell. Ja, weil das natürlich von der Preisbildung dieser knappen Rohstoffe abhängt und vielleicht von ein paar politischen Rahmenbedingungen. Aber an dem lasse ich nichts rütteln und führe auch nicht diese Diskussion. Aber Herr Kuhn, Sie müssen jetzt auch aufs Wirtschaftliche und Soziale achten. Das weiß ich nämlich eh. Jetzt zu den Selbstverpflichtungen. Ich habe mir das auch angeschaut. Es gibt ja viel mehr als im öffentlichen Bewusstsein sind. Und meine Ergebnis ist so: Selbstverpflichtungen können es bringen, wenn in der Selbstverpflichtung nicht nur Ziele, sondern auch festgelegt wird, wer die Akteure sind und wer welche Aufgabe im Sinne der Ziele zu übernehmen hat. Also bei einem Fachverband irgendwas kannst du sowas machen, wenn klar ist, die Firma X oder die Branche Y hat diese oder jene Aufgaben. Bei der Autoselbstverpflichtung war es aber anders. Die haben eine Selbstverpflichtung gemacht, war ja eine europäische Verpflichtung, und es war nicht implantiert, wer welchen Schritt tun muss, sondern das war eine relativ vage formulierte Selbstverpflichtung, die kann nicht funktionieren. Und da sowas würde ich nie mehr machen. Übrigens, Ihr Votum gerade mit dem nicht immer Legislaturperiode mäßig alles wieder umhauen, nehme ich als Plädoyer, dass man den Atomkonsens nicht aufkündigen soll. Ja, der steht ja auch legislaturperiodemäßig immer zur Diskussion. Ich will mal die Geschichte erzählen. Die Energiewirtschaft kam und hat noch den Satz reingeschrieben, beide Parteien verpflichten sich im Sinne dieses Vertrages, dass er langfristig gelten soll. Da haben wir uns damals gewundert, was haben sie denn jetzt mit dem Satz? Den haben sie reingebracht, weil sie gedacht haben, wir verschärfen nach der nächsten Bundestagswahl. Und jetzt, also das ist für mich übrigens auch ein Glaubwürdigkeitsding, das Selbstverpflichtung. Damit komme ich auf einen springenden Punkt. Meine Erfahrung ist, die Wirtschaft ist nicht glaubwürdig. Bei solchen Stellen wie Auto, wie Atomwirtschaft, sie verspricht schnell mal was, aber wenn sich die Fahne, die Zeiten ändern, will sie davon nichts mehr wissen. Deswegen würde ich sagen, bei den großen Themen, wohin geht's in der Energiepolitik oder bei einer Technologie wie Atom oder bei großen Themen wie Klimaschutz und Verkehr, sind freiwillige Vereinbarungen nicht die richtigen Instrumente, sondern der Staat muss definieren, was geht. Das kann er ordnungsrechtlich tun, das kann er mit Marktanreizen tun, das kann er mit Förderprogrammen tun, das kann er mit Sachen tun, die ganz dazwischen liegen, zum Beispiel Tempobeschränkung unter 20 oder 130 auf Autobahn ist ja irgendwie ein ordnungsrechtlicher Eingriff, weil es ein Verbot darstellt. Aber es ist auch ein Technologieeingriff. Wenn wir das in Deutschland hätten, würde diese Story, wir sind zuständig für die großen, schnellen PS-Pakete, nämlich den praktischen Kern verlieren. Und wir würden vielleicht das Innovationspotenzial stärker auf das beste Auto der Zukunft machen, mit weniger CO2-Ausstoß und anderen Geschichten. Also mein Fazit ist sehr kritisch zu den freiwilligen Selbstverpflichtungen im großen Stil. Bei kleinen Aufgabenstellungen, wie die Kaminkehrers machen, kann man vielleicht an sowas denken, es sei denn, man spürt, es kommt vom emissionsseitigen her eine richtige Verschlechterung, dann geht es auch nicht.
Herr Machnik, nur ganz kurz abschließend zu dem Thema Selbstverpflichtung. Welche Rolle spielt das in Ihren Ordnungsüberlegungen, aufsteigend, absteigend, lieber nicht mehr machen?
Also ich glaube, dass die Erfahrungen so sind. Freiwillige Selbstverpflichtungen haben ja häufig den Charakter, dass der Mut fehlt, am Ende wirklich klare Regelungen zu schaffen. Deswegen macht man sie ja. Und ich glaube, sie führen dann am Ende auch zu einem. In der Tat gibt es dann eine gegenseitige Beweisdebatte, wer nun welche Rahmenbedingungen wie verändert hat. Und deswegen glaube ich, funktionieren sie am Ende des Tages auch nicht. Ich glaube, wir haben zum Beispiel, wir haben im Rahmen der Verpackungsverordnung, wo es um die Frage ging, wie machen wir eigentlich eine Kontroll- und Meldepflicht, haben wir zusammen mit dem DIHK eine Struktur geschaffen, die zusammen mit der Wirtschaft sozusagen diese Meldepflicht etabliert. Das ist sozusagen ein sehr unbürokratisches Verfahren. Damit habe ich überhaupt keine Schwierigkeiten. Ich glaube nur, dass es Kernentscheidungen gibt, in der Tat, wo ich glaube, da braucht man Klarheit. Im Übrigen will ich meine sagen, meine Erfahrung aus den letzten Jahren ist die folgende. Wenn wir bestimmte Entwürfe gemacht haben zu bestimmten Gesetzen, sei es Bundesemissionsschutzgesetz oder andere Punkte, die Wirtschaft kommt zu uns und sagt, macht's doch ein bisschen detaillierter, damit wir mehr Klarheit haben. Also zum Teil, ja, ist wirklich so. Ich kann ich Geschichten, habe ich mir erzählen lassen von den Leuten in dem Ministerium, die diese Prozesse seit vielen, vielen, vielen Jahren begleiten. Die sagen, wir sind mit schlanken Entwürfen reingegangen aus Sicht des Bundesumweltministeriums und aus der Wirtschaft kam dann der Hinweis: Bitte schafft noch mehr Detailklarheit, ja, damit wir wissen, worauf wir uns sozusagen bewegen. Von daher glaube ich am Ende summa summarum. Ich glaube auch nicht an freiwillige Selbstverpflichtung, sondern wir brauchen einen klaren Rahmen. Ich sage sogar Folgendes. Wir brauchen nicht nur sozusagen dann einen Rahmen für ab einem bestimmten Punkt, sondern wir müssen auch die Richtung klar machen. Wir sind ja mit dem VDA auch in zum Teil streitigen Diskussionen. Machen wir eigentlich schon einen Grenzwert für das Jahr 2020? Und wie sieht der eigentlich aus beim Thema CO2? Ich sage mal so, wer langfristig Klarheit haben will, wohin bestimmte Trends und Entwicklungen führen, der muss eigentlich ein Interesse daran haben, dass er weiß, was eigentlich der nächste Schritt. Weil dann kann er seine Forschung, Entwicklung, seine Investitionen und Ähnliches darauf ausrichten, dass man dann, aus meiner Sicht, Herr Kreklau, dann über Korridore reden kann. Ich sag mal 95 bis 105 und dann, aber dass die Korridore zumindest klar sind, das halte ich dann für notwendig. Und das Zweite, was ich nochmal sagen will, ist, eines kann man auch lernen, in der Tat, dass es auch, ich will mal sagen, wechselseitige Lernprozesse gibt. Das EEG, um mal dieses Beispiel zu sagen, war, wie es eingeführt wurde, ein Kulturkampf. Es war ein Kulturkampf. Heute, selbst mit dem neuen Koalitionspartner, ist das kein Kulturkampf mehr. Auch die CDU hat das inzwischen akzeptiert. Die reden dann mit uns, muss es denn bei der Photovoltaik so viel sein? Lass uns doch ein bisschen mehr, weil das trifft dann auch unsere Klientel. Wir wollen ein bisschen mehr im Bereich Biomasse machen, schlagen dann nochmal leicht. Im Übrigen, im Gesetzgebungsverfahren 800 Millionen zusätzlich an EEG-Förderung in dem Bereich drauf, halten aber am Sonntag dann die Rede, die da heißt, passt auf, das wird zu kostenintensiv, wir müssen da sehr vorsichtig sein in diesem Bereich. Das ist auch eine Erfahrung, die ich Tag für Tag mache. Und deswegen glaube ich, hat es auch gewisse Lernprozesse gegeben. Das heißt, bestimmte Instrumente sind heute gar nicht mehr fraglich. zumindest nicht im Grundsatz, sozusagen vielleicht im Detail. Und von daher gibt es dort auch letztendlich sagen wir, Konsensmöglichkeiten. Und zum BDI und zu den Wirtschaftsverbänden will ich eines sagen. Dort gibt es ja auch eine sehr erfreuliche Entwicklung, wie ich finde, aus der Sicht der Politik, nicht für den BDI, Herr Kregler. Nicht für den, ist eine sehr erfreuliche Entwicklung. Es gibt dort auch, was industriepolitische Interessen angeht, inzwischen eine äußerst, sozusagen, eine klare Differenzierung. Eine ganz klare Differenzierung. Natürlich gibt es inzwischen BDI-Mitgliedsunternehmen, die sagen, in der Tat, wir brauchen so mal Regularien wie das EEG. Natürlich brauchen wir klare Grenzwerte, weil die auf Geschäftsfeldern tätig sind, wo das unabdingbar ist. Unabdingbar ist, weil sozusagen das sind die Rahmenbedingungen für ihre Investitionsentscheidung. Und da gibt es andere, die das nicht wollen. Und von daher wird dieser Konflikt, ja, wird im Moment mit großer, würden Sie zugestehen, auch sozusagen in dieser Organisation ausgetragen, was gut ist. Was gut ist, was im Übrigen auch zeigt, dass es auch in der Industrie Differenzierungsprozesse gibt. Und das wird uns in den nächsten Jahren sozusagen helfen. Also ich glaube, wenn es darum geht, einen Ordnungsrahmen zu schaffen, bin ich mehr für Klarheit. Häufig schaffen eben freiwillige Selbstverpflichtungen diese Klarheit nicht. Ich glaube, es ist im wechselseitigen Interesse von Politik und Unternehmen, dass es diese Klarheit am Ende gibt.
Herr Kriegler, ist das eine richtige Beschreibung des, der Debatte innerhalb des BDI, beziehungsweise vielleicht einfach eine kurze Einschätzung von Ihnen dazu, wie ich sag mal, das Instrument EEG als eine Art von Beschleunigung des Klimaschutzes wahrgenommen wird und wie gut Sie das finden?
Ich würde gerne zu auch den anderen Aspekten noch mal etwas sagen, weil die Beschreibung von Herrn Machnek, die Industrie sei an Detailregelungen manchmal interessiert und erwartet, die sozusagen von der Politik vollkommen richtig ist. Denn man muss sich in die Lage derjenigen versetzen, die Investitionen in die Hand zu nehmen haben. Die wollen genau wissen, was auf sie zukommt. Und darauf wollen sie sich verlassen können. Ich komme wieder auf diesen Gesichtspunkt des Vertrauens und der Glaubwürdigkeit. Herr Kuhn hat ihn mir oder der Industrie eben, mir ja nicht persönlich, aber der Industrie gegenüber zum Ausdruck gebracht, dass man der Industrie nicht trauen kann. So geht's der Industrie ja auch. Die fragt sich, was machen die da eigentlich für eine Regelung und wie wird später die Praxis aussehen? Wie wird die Auslegung dieser Regelung aussehen? Und deshalb gibt es den Wunsch, vieles sehr genau dann auch geregelt zu sehen. Dass wir das aus unter dem Gesichtspunkt derjenigen, die sich über die langfristige Entwicklung der Rechtsetzung ab und an im BDI Gedanken machen, mit den Geschäftsführern unserer Mitgliedsverbände manchmal anders sehen, liegt in der Natur der Sache. Weil wir uns die Frage stellen, ziehen wir die Bewegungsspielräume nicht viel zu eng? Brauchen wir nicht vielleicht langfristig mehr Bewegung und mehr Flexibilität auch in den Regelungen? Aber die Erwartungen der Praxis sind in der Tat oftmals anders. Nun zur unterschiedlichen, zur unterschiedlichen Interessenlage innerhalb der Industrie. Ich meine, das kann man sich an fünf Fingern abzählen. Wenn Sie ein EEG oder eine sonst wie geartete Regelung in die Welt setzen, die die einen begünstigt und die anderen in die Situation versetzt, genau die Kosten, die bei den anderen anfallen, zu tragen, dann haben sie natürlich Feuer unterm Dach. Also, wenn man ein erneuerbare Energiengesetz schafft, das diejenigen begünstigt, die die Produkte herstellen, die letztlich notwendig sind, um die Stromeinspeisung zu gewährleisten, dann haben sie Leute, die sich schrecklich darüber freuen und ein Riesengeschäft machen. Und sie wissen auch, dass es einige gibt, die aufgrund dieser Subvention, die ja im eigentlichen Sinne keine Subvention ist, weil das Geld dafür nicht aus der Staatskasse kommt, sondern im Wege der Umlagefinanzierung aufgebracht wird, die sich damit eine goldene Nase verdienen. Und ich bitte Sie herzlich um Verständnis, dass es Unternehmen gibt, die sich darüber außerordentlich ärgern und sagen, wie kommen wir denn eigentlich dazu, diesen Unternehmen, die damit Geld machen, das auch noch zu finanzieren, wo wir teilweise auf den internationalen Märkten am Rande unserer Wettbewerbsfähigkeit stehen. Ich muss zugeben, dass das ein außerordentlich effektives Instrument ist. Sonst hätten wir natürlich nicht so viele Windmühlen und sonst hätten wir auch nicht so viele andere Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien. Ob das ein wirklich effizientes Modell ist, ist noch eine andere Frage. Aber effektiv war es auf jeden Fall. Für die Industrie insgesamt natürlich ein Sprengsatz, weil sie auf diese Art und Weise, und hier kommen wir dann wieder auf den Begriff Markt zurück, Märkte definieren und auch Chancen innerhalb der Märkte verteilen. Insofern muss man sich die Frage stellen, wie ernsthaft man es mit der ökologischen, marktwirtschaftlichen, besser gesagt mit der marktwirtschaftlichen Industriepolitik und Umweltpolitik wirklich nimmt. Das Papier des BMU zum Thema ökologische Industriepolitik, von dem Sie eben gesprochen haben, Herr Machnik, ist ein tolles Papier.
Ja.
Das ist ein super Aufschlag zu Beginn des beginnenden Wahlkampfs. Auf diese Art und Weise hat das BMU ganz wichtige Eckpunkte besetzt, hat damit praktisch für die Partei, aber vielleicht auch später mal für eine Koalitionsverhandlung, egal mit wem, schon mal einen guten Aufschlag gemacht. Man muss ja nicht mit jedem... Ich weiß, ich habe davon gehört. Also das ist sicherlich eine gute Sache. Sie haben das Thema damit auch sehr offensiv besetzt und auch die Veranstaltungen, die Sie gemacht haben oder die Sie auch noch planen. Da muss ich sagen, Hut ab, und es ist auch gut, dass darüber gesprochen wird. Ich verhehle nicht, dass wir nicht mit allen Punkten einverstanden sind. Zum Beispiel ist das Thema EEG in der Art und Weise, wie hier für alle Stromverbraucher, vor allen Dingen natürlich auch für diejenigen, die in der Industrie für die Produktion Strom benötigen, wie hier die Preise sozusagen für den Strom in die Höhe gepeitscht werden, das ist etwas, was uns überhaupt nicht gefällt. Und insofern glaube ich, muss man auch noch einmal darüber nachdenken, ob man hier nicht zu einem anderen Modus kommt, zu einer Begrenzung oder zu irgendeiner anderen Art und Weise, die Stromkosten nicht in die Höhe zu treiben.
Vielleicht, also bevor ich jetzt das Wort weitergebe, schon mal die Anregung für Wortmeldungen aus dem Publikum. Fritz Kuhn, vielleicht, mich würde noch mal interessieren, in diesem Spannungsfeld Marktwirtschaft oder nicht, das EEG ist ja im Grunde genommen schon auch ein Schritt, womit man einräumt, der Markt alleine, wenn man das jetzt so will, würde das nicht hinkriegen. Man muss da eben mit solchen Instrumenten Unterstützung geben, bestimmte Energiearten besonders fördern, weil sie von alleine sich nicht entwickeln würden. Ist das ein legitimer Gedanke in Ihrem Modell von ökologischer Marktwirtschaft?
Also das EEG ist einfach eine vernünftige Veranstaltung. Ich kann übrigens diesen Ärger von welchen, die sagen, da werden sie nicht begünstigt und müssen was bezahlen und so, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil bei der Argumentation ja eines nicht vorkommt, nämlich dass es ein Ausgleich stattfindet zwischen denen, die Energie erzeugen und dabei CO2 produzieren oder Risiken wie die Atomkraft, und denen, die das über regenerative Energien nicht tun. Das ist so eine sehr indirekte Bepreisung von CO2. Mit mir können Sie darüber diskutieren, ob es effektivere Formen gibt, CO2 richtig zu bepreisen. Aber dass dieses Förderinstrument intelligent ist, zeigt ja der Erfolg. Es haben 30 bis 40 Länder in der Welt, gehen jetzt nach dem EEG. Die Gleichung ist ja ganz einfach. Alle Stromverbraucher, wie industriell wie privat, zahlen einen bestimmten Beitrag dafür, dass wir Markteinführung bei den erneuerbaren Energien machen können. Übrigens, man redet da öffentlich nicht gern drüber, aber es ist eigentlich nichts anderes wie eine Ökosteuer auf Strom, die eine bessere Verwendung hat, die also eine ökologische Verwendung hat und nicht eine Verwendung im Rentensystem. Es haben viele nicht gemerkt, dass wir eigentlich zwei Ökosteuern eingeführt haben. Ihr habt es gemerkt, aber ihr seid ja auch von der analytischen Fraktion, ja. Aber jedenfalls ist es, finde ich, ein absolut legitimes und effektives Instrument. Sie sehen ja, wenn diejenigen, die dagegen immer gemobbt haben, wie die Schwarzen und die Gelben, es nicht abschaffen können, das ist immer... und es nicht tun werden. Ich meine, Sie müssen mal überlegen, warum ist es jetzt nicht groß verschlechtert worden oder an die Wand gefahren worden bei der Regierung? Antwort, weil die Ökos und die ökologisch wirtschaftlich Arbeitenden und die Ministerpräsidenten im Osten eine Koalition gegen die in der Union gebildet haben, die es doch abschaffen wollten. Ja, oder gefährden wollten. Und so. Das ist, zeigt doch, dass man da vernünftig und richtig liegt.
So. Herr Kunde, alle Parteien verbindet eine Überzeugung, dass man froh ist, wenn man eine Steuer hat. Und man schafft sie sehr, sehr ungern ab. Und so wie Sie das eben beschrieben haben, genau so ist das. Das ist eine zusätzliche Ökosteuer. Bisher wurde das oftmals von der Bundesregierung und auch von anderen, auch aus, von früheren Bundesregierungen, die anders gefärbt waren, abgestritten. Aber genau so ist es. Und deshalb habe ich eigentlich auch nicht die Hoffnung, dass eine zukünftige Regierung eine solche Steuer mit einem so wunderbaren Aufkommen einfach abschafft. Und da wir diese Hoffnung, oder da ich zumindest persönlich diese Hoffnung zur Abschaffung dieser Steuer nicht haben, hoffe ich zumindest, dass sie etwas anders ausgestaltet wird. Und dass sie nach oben gedeckelt wird.
Dass da nichts falsch bleibt. Also rechtlich ist es natürlich keine Steuer. Denn der Staat nimmt kein Geld ein, das er zur freien Verfügung X, Y oder Z-mäßig ausgeben kann. Ich habe nur gesagt, sie wirkt wie eine Ökosteuer, also wie eine Steuer, weil alle sie wirklich zahlen, im Unterschied zur Ökosteuer, übrigens nicht mit diesem Ausnahmepaket. Das ist wichtig bei der Ökosteuer, weil es ja ein Grabenkampf am Schluss, wenn wir mal ehrlich sind, ist doch die Ökosteuer jetzt eine Verbrauchersteuer geworden. Und sie ist nicht so ein wirtschaftlicher Innovationstreiber, wie wir das gerne uns erhofft hatten, aber das ist beim EEG in der Struktur ein bisschen anders. Deswegen wird das EEG Bestand haben. Da kann man jetzt immer über die Details reden. Ich bin auch ein starker Anhänger, dass wir gucken müssen, dass es nirgendwo eine Überförderung gibt. Ja. Weil Überförderung wäre völlig skurril, wär marktwirtschaftlich völlig verkehrt und würde dazu führen, dass in was Falsches investiert wird, obwohl es was technologisch Besseres oder ökonomisch Vernünftigeres gibt. Jetzt will ich noch einen Punkt zum Schluss sagen. Bei der ganzen Frage Verhältnis jetzt Wirtschaft, Ökologie und so weiter, wird mir bisher zu wenig über Wettbewerb geredet. Ich finde, zur ökologischen oder grünen Marktwirtschaft, übrigens Industriepolitik, eure Begrifflichkeit, die passt zu eurem Laden, aber sie grenzt natürlich, die nimmt die gar nicht in Fokus, die da als Player wichtig sind, wie zum Beispiel das Handwerk. Also jetzt will ich nicht das Lob des Kleinen oder so sehen, das meine ich gar nicht so, aber es ist mehr als eine reine Industriepolitik, sondern es ist auch an der Verbindung zwischen Wissensgesellschaft und neuer Produktion angesiedelt. Also nur, das, ich will erklären, warum ich unsere Begrifflichkeit besser finde. Aber jetzt Wettbewerb.
Ich erkläre, immer, warum unsere besser ist.
Ja, also, immer...
Übrigens kein Wahlkampf hier, Schluss.
Ich wollte mich dem ja enthalten. Immer da, wo ich eine Struktur habe, dass kein wirklicher Wettbewerb stattfindet, entweder weil Oligopole oder Monopole den Markt beherrschen und der Staat da nicht reinkrätscht durch eine starke Wettbewerbskontrolle oder ein Herbeiführen neuen Wettbewerbs, da funktioniert übrigens auch die ökologische, der Wettlauf um die richtige ökologische Lösung nicht. Deswegen müssen bei den im Energiebereich die Trennung vom Netz und von der Energieerzeugung konsequent stattfinden. Deswegen ist es falsch, dass man jetzt die Bahnprivatisierung so gemacht hat und nicht Netz und Betrieb da wirklich getrennt hat. Mir ist es wichtig, wenn grüne Marktwirtschaft funktioniert, nur wenn der Rahmen richtig gesetzt ist für die Märkte und dann andererseits aber geguckt wird, dass tatsächlicher Wettbewerb stattfindet, der am besten auch neuen, kleinen auch eine Chance auf dem Markt gibt und nicht nur ein Aufteilen unter Oligopolen eben ist. Das ist ein Punkt, der wichtig ist, sonst kann das nicht funktionieren.
Herr Machnick, bevor Sie sagen, was Sie sagen wollen, fiel mir eben, als wir über EEG sprachen, die Frage, was ist eigentlich aus der Kühlschrankprämie geworden? Kommt die noch?
Da frage ich auch noch mal was zu. Kühlschrankprämie. Ich will noch mal eine Begriffsklärung herbeiführen. Warum der Begriff Industriepolitik auch richtig ist, aus zwei Gründen. Erstens, Deutschland hat geträumt, wir werden eine Dienstleistungsökonomie. Ich sage, Deutschland muss eine Industriegesellschaft sein mit hohem Dienstleistungsanteil. Im Übrigen, wenn man sich die Dienstleistungen anschaut, sind die um den heißen Kern der industriellen Produktion sehr häufig gruppiert. Und jetzt die Frage, wenn wir das bleiben sollen und gleichzeitig Nachhaltigkeit und so weiter realisieren wollen. Welche industriepolitischen Rahmenbedingungen muss ich schaffen? Im Übrigen auch für kleine und mittelständische Unternehmen. Im Übrigen, Industriepolitik heißt auch, die Voraussetzung für eine Industriegesellschaft zu schaffen, das ist zum Beispiel eine Wissensgesellschaft, um das nochmal klarzustellen. Also es ist nicht, sag ich mal, die alte Industriepolitik vergangener Jahrzehnte, wo es darum ging, Industriezweige, die Wettbewerbsprobleme hatten, zum Beispiel über bestimmte strukturkonservierende Investitionen am Leben zu haben. Das ist nämlich der Punkt. Das ist eine sehr zukunftsorientierte Position. Das Zweite, was ich nochmal sagen will, ist, und deswegen glaube ich, brauchen wir mehr davon. Ich habe dieser Tage, war ich auf der internationalen Automobilausstellung im Nutzfahrzeugbereich. Und da sieht man jetzt viele Fahrzeuge, zum Beispiel Hybridfahrzeuge. Und Bosch hat dort einen Stand aufgebaut, da bin ich hingegangen, habe mit den Bosch-Leuten gesprochen, von wann eigentlich diese Hybrid-Technologie stammt und wo sie entwickelt worden ist. Und die Antwort war, 1973, seit 1973 kennen wir die Technologie, seit 1973 in Deutschland entwickelt worden, allerdings in Deutschland nicht so weit geführt worden, im Übrigen immer wieder angeboten worden von Automobilzulieferern wie Bosch, aber erst sehr spät von der deutschen Automobilindustrie genommen. Und jetzt gibt es weitere Beispiele, die man sagen könnte. Und immer kommt das Argument, kommt ein Kosten- und ein Wettbewerbsargument. Und ich finde, was wir tun müssen, weil davon bin ich zutiefst überzeugt, es gibt, ohne dass wir staatlich dekretieren wollen, welche Technologien das sind, es gibt absehbar Leitindustrien und Leitmärkte, die im 21. eine Schlüsselrolle spielen werden. Ich will mal eines sagen. Eines ist zum Beispiel nachhaltige Energieproduktion. Eine wird sein, ressourceneffiziente Technologien und so weiter und so weiter. Und das wissen wir. Das wissen wir, weil das ist eine ganz banale Größe. Energiepreis, die Ressourcen sind endlich. Im Zweifelsfalle werden sie sogar zu einem Preistreiber, zu einem Wettbewerbselement. Und deswegen brauchen wir Förderinstrumente, die nicht im Detail sagen, das ist die Technik, aber die sozusagen von den Orientierungen diese Leitmärkte und diese Leittechnologien auch in besonderer Weise unterstützen. Das ist, glaube ich, eine andere Form von Industriepolitik und auch von marktwirtschaftlichen Denken. Ansonsten wird nämlich eines nicht passieren. Ohne Heimatmärkte, ohne die Implementierung von Technologien auf den Märkten schaffen sie zwei Sachen nicht. Sie schaffen keine Economy of Scale, die dazu sagen, reicht um Kostendegression, die schaffen auch keine Lernkurven. Und dass wir Lernkurven brauchen, will ich nur an einem Beispiel mal sagen. Wer sich mal anschaut, wie ein Windrad gebaut wird, insbesondere die Rotorenblätter, das ist keine industrielle Produktion, das würde ich mal sagen, ist Manufakturwesen. Und das heißt, wir haben enorme Produktivitätsreserven, etwa in solchen Sektoren, die dazu beitragen werden, in den nächsten Jahren Kosten sozusagen herunterzufahren, Kosten zu minimieren und sozusagen die Wettbewerbsfähigkeit herbeizuführen. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend, weil es geht nicht um Dauersubventionierung, sondern es geht um klare Spielregeln, es geht um degressiv angelegte auch Förderinstrumente. Das ist wichtig. Dabei muss Wettbewerb eine zentrale Rolle spielen. Das ist, glaube ich, sozusagen nochmal notwendig. Ich glaube auch, um das auch nochmal den Gedanken nochmal aufzugreifen, weil Sie haben das als Selbstverständlichkeit dargestellt, dass es diese Differenzierungslinie im BDI gibt. Der Unterschied ist, Herr Krekler, aus der folgende. Es gibt der Anteil dieser Unternehmen im BDI, den hat es vor 10 Jahren fast noch gar nicht gegeben. Der wächst, deren Einfluss wird größer, die werden stärker, weil, ich sag mal, die Infizierung auch von anderen Unternehmen, sei es Bosch, sei es auch Großunternehmen, die nimmt zu und die haben verstanden, wo bestimmte Entwicklungen in den nächsten Jahren werden. Deswegen prophezeie ich Ihnen eines, die Debatte wird eher zunehmen in den nächsten Jahren als abnehmen, Entschuldigung, das halte ich für klar. Und das Programm wird nicht kommen. Um diese Frage nochmal zu beantworten.
Mit dem Kühlschrank.
Ja. Herr Gloß vorgeschlagen, um es nochmal klar zu sagen.